Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Kardiologik. Ich bin Dana.
Ich bin Dominik.
Wir haben uns überlegt, dass wir manche Episoden mal einzelnen Medikamenten oder einzelnen Substanzklassen widmen wollen. Und so fangen wir heute natürlich mit Antiarrhythmika an. Genau genommen mit den Klasse 1 Antiarrhythmika. Klasse 1 heißt ja, da orientiert man sich an der Vaughan-Williams-Klassifikation, bei der die Antiarrhythmika nach ihrer Hauptwirkung an den Hauptkanälen eingeteilt werden. Und das sind eben einmal die Klasse 1 Antiarrhythmika, also die Natriumkanalblocker, dann die Klasse 2, das sind die Beta-Blocker, Klasse 3 sind die Kaliumkanalblocker und Klasse 4 sind die Calciumkanalblocker. Diese Klassifizierung ist eigentlich nicht ganz so gut, weil die erstens außer Acht lässt, dass es Medikamente gibt, die an mehr als nur einem Kanal wirken, Amiodaron zum Beispiel, und dass es Antiarrhythmika gibt, die gar keiner Gruppe zuzuordnen sind, also digitales Präparate, Adenosin, Ivabradin, um nur Beispiele zu nennen. Wenn wir jetzt heute über die Klasse 1 Antiarrhythmika sprechen, können wir die CAST-Studie von 1989 nicht unerwähnt lassen. Früher nämlich, also so bis zu dieser Studie, wurden Antiarrhythmika relativ viel verschrieben. Und das hat man jetzt mal so einfach gesagt, einfach auf gut Dünken gemacht, also aus klinischer Erfahrung heraus. Und diese CAST-Studie hat aber gezeigt, dass unter Klasse 1c Antiarrhythmika die Mortalität höher war als unter Placebo. Die Patienten hatten zwar weniger Herzrhythmusstörungen, aber eine höhere Mortalität. Und das hat zum einen gezeigt, dass Mortalität und Herzrhythmusstörungen nicht unbedingt miteinander korrelieren müssen. Und es hat vor allem gezeigt, dass evidenzbasierte Medizin wichtig ist. Und danach hat dann das Verordnen von Antiarrhythmika stark abgenommen. So langsam kommen manche Antiarrhythmika wieder, aber es wird immer mehr differenziert anhand der Indikationen. Jetzt wollen wir erstmal auf die pharmakologischen Grundlagen zu sprechen kommen.
Fürs bessere Verständnis der Wirkmechanismen sollte man wenigstens die Basics nochmal vom Aktionspotenzial kennen. Beim Aktionspotenzial gibt es letztendlich drei Phasen. Die erste Phase ist die Depolarisation, die bedingt ist durch einen schnellen Natriumeinstrom. Die zweite Phase eine Plateauphase, die durch einen Calcium-Einstrom und einen Kalium-Ausstrom bedingt ist, und dann die Repolarisation, die durch einen Kalium-Ausstrom bedingt ist. Also für euch im Hinterkopf behalten, drei Phasen. Natrium spielt eine Rolle bei der ersten Phase, Calcium und Kalium bei der Plateauphase und Kalium bei der Repolarisation. Das Weitere, was wichtig ist, ist, dass ein Natriumkanal, ich sage mal in Anführungszeichen, in drei Aggregatzuständen vorliegen kann. Und zwar das erste ist in Ruhe, da ist er geschlossen und aktivierbar. Der zweite Zustand ist offen und aktiviert, das ist während der Depolarisation. Und der dritte Zustand ist geschlossen und inaktivierbar, das ist bei der Repolarisation der Fall. Wenn man sich sein Pharmakologiebuch rausholt, da liest man, okay, Wirkmechanismus von Natriumkanalblockern, wie der Name sagt, blockieren Natriumkanäle und wirken membranstabilisierend. Die Gruppe der Natriumkanalblocker, also die Klasse 1 Antiarrhythmika, kann man aber selbst nochmal unterteilen in Klasse 1a, Klasse 1b und Klasse 1c. Und die wirken auch auf pharmakologischer Ebene etwas anders alle. Klasse 1a ist der Chinidin-Typ, der ist einfach, ist die Gruppe benannt nach dem Prototyp Chinidin. Der blockiert die Natriumkanäle, wenn sie offen und aktiviert sind. Dadurch wird der schnelle Natriumeinstrom verhindert und das Aktionspotenzial so verlängert. Was wichtig ist zu dieser Gruppe auch, dass sie noch zusätzlich eine anticholinerge Wirkung haben. Also viel dazu, Klasse 1a, Chinidin-Typ, blockiert den offen aktivierten Natriumkanal. Dann Klasse 1b ist der Lidocain-Typ, der blockiert den geschlossenen, nicht aktivierbaren Natriumkanal und verlängert so die Erholungszeit der Natriumkanäle. Der hat auch einen Einfluss aufs Aktionspotenzial, jedoch nur sehr klein und der verkürzt es meist. Und Klasse 1c Antiarrhythmika, sagt man auch Mischtyp, die blockieren die Natriumkanäle in Ruhe so, und blockieren die sehr lange, sodass es gar nicht zur Depolarisation kommt, beziehungsweise die stark verzögert wird. Bei den Natriumkanalblockern ist noch der Begriff der Use Dependence von Bedeutung. Man kann es leichter vielleicht erklären, dass die Natriumkanäle herzfrequenzabhängig sind. Die binden ja unterschiedlich lange und unterschiedlich schnell. Und man sollte wissen, dass vor allem das Lidocain nur sehr kurz bindet und deswegen auch nur bei sehr hohen Herzfrequenzen wirksam ist. Dann sollte man noch die Frage beantworten, wie bildet sich die Wirkung von einem Natriumkanalblocker im EKG ab? Da geht es ja immer auch um die QT-Zeit. Klasse 1a und 1c Antiarrhythmika, die sorgen dafür, dass der QRS-Komplex breiter werden kann und die QT-Zeit länger wird. Beim Klasse 1b Antiarrhythmikum, also im Lidocain, bleibt der QRS-Komplex unverändert und die QT-Zeit bleibt gleich oder wird sogar kürzer. Warum ist es so? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe da auch recherchiert in unterschiedlichen Quellen, habe es mir dann so erklärt, dass Klasse 1a und die meisten 1c Antiarrhythmika neben dem Natriumkanal auch den Kaliumkanal blockieren. Und für eine verlängerte QT-Zeit ist, wenn wir uns jetzt zurück ans Aktionspotenzial erinnern, vor allem die Plateauphase verantwortlich. Und die wird ja bedingt durch einen Calcium-Einstrom und Kalium-Ausstrom. Und dieser Kalium-Ausstrom wird eben blockiert, sodass die Plateauphase länger wird und auch die QT-Zeit länger. Jetzt habt ihr so eine pharmakologische Basisausbildung bekommen. Man hat ja häufig Angst, die anzuwenden. Und wann ihr die sicher anwenden könnt, das erzählt euch jetzt die Dana.
Genau, was wir uns überlegt haben, ist, dass man mal so die Hauptszenarien durchspricht, die man antreffen kann, wo man die Klasse 1 Antiarrhythmika braucht. Vielleicht somit am interessantesten ist der Einsatz bei Vorhofflimmern und zwar akut, also als medikamentöse Kardioversion. Da spielen vor allem Flecainid und Propafenon eine Rolle. Also neben der Elektrokardioversion könnte man als Alternative Flecainid geben, hier 1 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, langsam über 10 Minuten oder oral 200 bis 300 Milligramm. Beim Propafenon sind es IV 1,5 bis 2 Milligramm pro Kilogramm, Körpergewicht auch langsam über 10 Minuten oder oral 450 bis 600 Milligramm. Wieso oral? Das ist dieses Konzept vom Pill in the Pocket. Das ist in Amerika relativ verbreitet, hierzulande ist es eher selten. Weshalb man das macht, ist, um Patienten, die zum Beispiel häufige Vorhofflimmer-Episoden haben, eine Möglichkeit zu geben, sich damit selber zu behandeln und dann letztlich Hospitalisationen zu vermeiden. Es ist zwar so, dass von der Studienlage her das ein sicheres Konzept ist, Voraussetzung ist aber natürlich die Compliance-Seiten der Patienten und dass sie eine klare Symptom-Rhythmus-Korrelation haben müssen. Das heißt, sie müssen wirklich spüren, wann sie Vorhofflimmern haben, damit sie dann auch die Tablette Flecainid oder Propafenon direkt nehmen und nicht erst lange warten, also damit das Schlaganfallrisiko natürlich möglichst gering bleibt. Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, dass Patienten, die häufige Vorhofflimmer-Episoden haben, eher vielleicht von einer Pulmonalvenenisolation profitieren, aber es kann ja auch Szenarien geben, wo das aus medizinischen Gründen nicht möglich ist oder dem Patientenwunsch zu der Zeit nicht entspricht. Trotzdem, hierzulande ist es dieses Pill-in-the-Pocket-Prinzip nur eine Klasse 2b-Empfehlung, also quasi eine Kann-man-machen-Empfehlung. Eine andere Option zur medikamentösen Kardioversion ist Bernakalant. Das ist eines derjenigen Antiarrhythmika, die man nicht klar einer Klasse zuordnen kann, weil das Natrium- und Kaliumkanalblocker ist. Die Bedingung für Bernakalant ist aber, dass das Vorhofflimmern wirklich akut aufgetreten sein muss. Allerdings, wenn man sich dafür entscheidet, ist die Erfolgsrate relativ hoch. 50% springen innerhalb der ersten 10 Minuten um, je nach Studienlage sogar bis zu 90% innerhalb der ersten Stunde. Außerdem hat es im Vergleich zu Amiodaron, zu Flecainid und Propafenon eine relativ kurze Halbwertszeit. Das heißt, die Nachbeobachtung nach der medikamentösen Kardioversion am Monitor kann auch entsprechend kürzer ausfallen. Dennoch, medikamentöse Kardioversion beim strukturell oder ischämisch vorerkrankten Herz sollte mit diesen Präparaten nicht gemacht werden, sondern im Zweifelsfall immer mit Amiodaron. Theoretisch könnte man die 1C-Antiarrhythmika Flecainid und Propafenon jetzt nicht nur beim Vorhofflimmern anwenden, sondern auch bei SVTs, also bei AVRTs zum Beispiel. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, dass da einfach erst vagale Manöver und Adenosin die Hauptrolle spielen, Elektrokardioversion vielleicht. Wir haben auch überlegt, dass wir zum Thema SVT mal eine eigene Episode machen wollen und da kommen wir dann auch nochmal genauer drauf zu sprechen, wie man die in der Akutsituation behandelt. Die wahrscheinlich wichtigste Indikation für Klasse 1 Antiarrhythmika sind aber eigentlich die Kammerrhythmusstörungen. Grundsätzlich, um das mal kurz so durchzusprechen, ist es durchaus möglich, bei unklaren, aber hemodynamisch stabilen Breitkomplex-Tachykardien zuerst auch vagale Manöver durchzuführen oder Adenosin zu geben, um sicher zu differenzieren, dass es sich bei den Breitkomplex-Tachykardien um ventrikuläre Tachykardien handelt oder eher eben um supraventrikuläre, die aberrant, also mit dem Schenkelblockbild, übergeleitet werden. Wenn sich unter Adenosin oder vagalen Manövern die Breitkomplex-Tachykardie nicht ändert, also davon auszugehen ist, dass es eine ventrikuläre Tachykardie ist, wäre laut Datenlage eigentlich Procainamid, das ist auch ein Klasse 1a Antiarrhythmikum, zu bevorzugen, sogar noch vor Amiodaron. Allerdings ist Procainamid in Deutschland nicht verfügbar und dann könnte man stattdessen alternativ entweder Flecainid oder Eitschmalin nehmen. Wenn auch das nichts bringt, Elektrokardioversion, Voraussetzung natürlich, wie ich gesagt habe, dass es sich um hemodynamisch stabile ventrikuläre Tachykardien handelt. Wenn es instabile sind, natürlich direkt Elektrokardioversion, versteht sich von selbst. Und hier kommt jetzt vielleicht der allerwichtigste und alleraktuellste Punkt. Laut den letzten Reanimationsleitlinien, jetzt von Herbst 2020, ist bei defibrillierbaren Rhythmen Lidocain inzwischen gleichwertig zu Amiodaron. Heißt konkret, dass bei Kammerflimmern oder pulslosen ventrikulären Tachykardien nach dem dritten Schock entweder 300 Milligramm Amiodaron gegeben werden können oder 100 Milligramm Lidocain und nach dem fünften Schock 150 Milligramm Amiodaron oder 50 Milligramm Lidocain. Jetzt sind ja die Reanimationsleitlinien erst kürzlich erschienen und die letzte Leitlinie zu ventrikulären Tachykardien ist schon älter. Wir könnten uns vorstellen, dass, weil Lidocain jetzt ja in den Reanimationsleitlinien aufgewertet wurde, auch die Empfehlungen für stabile ventrikuläre Tachykardien sich entsprechend anpassen könnten und Lidocain auch da aufgewertet wird in Zukunft. Und noch als wichtiger abschließender Satz: bei ventrikulären Tachykardien, wie auch beim Vorhofflimmern, bei einer ischämischen Herzerkrankung, bei einer Herzinsuffizienz, bei einer strukturellen Herzerkrankung nicht Propafenon, nicht Flecainid, sondern da eben lieber Amiodaron oder Betablocker. So, das war es jetzt wieder für heute. Wir hoffen, euch hat die Episode heute wieder gefallen und freuen uns natürlich über Kritik und Feedback.
Schaltet auch nächstes Mal wieder ein und bleibt uns gewogen.
Bis zum nächsten Mal.